Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Zunächst einmal eine gute Nachricht.
Und Verbraucher nehmen den aktuellen gesamtwirtschaftlichen Abschwung zwar zur Kenntnis, aber die Stimmung bleibt stabil. Der eigene Arbeitsplatz, steigende Einkommen wirken deutlich positiver als eben konjunkturelle Negativeffekte, die ohne Zweifel da sind.
Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Stefan Gent, heute in Düsseldorf. Auch die Stimmung beim Vorstand der Deutschen Bahn ist gut, in Erwartung einer Mehrwertsteuersenkung aus dem Klimapaket. Wir berichten ebenfalls in dieser Sendung. Die aber beginnt mit einem Blick auf die Autobranche. Und da ist die Stimmung nicht so gut. Der Handelsstreit zwischen den USA und China, gestern erst wieder beunruhigende Nachrichten zu einem 10-prozentigen Absatzeinbruch in China, dem wichtigsten Automarkt der Welt. Hinzu kommen die Dieselabgasaffäre, die Klimadiskussion, die Elektroautos, wo alles eher nicht so schnell geht wie gedacht. In diesem Spannungsfeld kommt die Branche in dieser Woche zur internationalen Automobilausstellung in Frankfurt zusammen. Heute der erste Pressetag und unser Korrespondent Mischa Erhardt war dabei.
Ob Volkswagen, Daimler, BMW oder Opel, in diesem Jahr eint die deutschen, aber auch die internationalen Aussteller auf der IAA in Frankfurt eines. Sie alle starten auf die eine oder andere Weise durch beim Thema Elektromobilität, präsentieren sich als Botschafter für Nachhaltigkeit.
And we know that more and more of us want to drive emission-free,
heißt es etwa bei BMW. Bei Opel ist es der Corsa, der den Durchbruch in die Elektromobilität bringen soll. Bei Volkswagen ist es der ID.3 oder der ID.3, der gestern Abend schon vorgestellt wurde. Auch Daimler und Porsche wollen elektrisch durchstarten und BMW gibt sich auf der IAA als erfolgreicher Pionier. Kein anderer Hersteller habe in Deutschland in diesem Jahr so viele elektrifizierte Autos verkauft wie BMW, unterstrich der neue BMW-Chef Oliver Zipse.
Here in Germany, no other car company has sold more electrified cars in 2019 than the BMW Group.
Kaum eine Rolle an diesem Vormittag spielen dagegen in den Präsentationen die großen und schweren Karossen, die Autobauer derzeit gewinnträchtig verkaufen, die SUVs. Das ist interessant, denn die Nachfrage nach diesen Autos ist nach Auskunft von Volkswagen-Chef Herbert Diess groß.
Wir bauen Fahrzeuge, die müssen den Kunden gefallen. Und da ist es einfach so, dass viele Kunden einfach höher sitzen wollen, die größeren Fahrzeuge bevorzugen.
Dagegen melden sich allerdings in diesem Jahr zur IAA vermehrt auch kritische Stimmen zu Wort.
In Deutschland haben die Autokonzerne im vergangenen Jahr mehr Werbung im SUV-Segment gesteckt als in alle anderen Segmente zusammen. Also die befeuern diese Nachfrage selbst und drücken mit Gewalt diese Fahrzeuge in den Markt, weil sie dort höhere Profitmargen haben. Und es sind Zeiten der Klimakrise unverantwortlich,
sagt Benjamin Stephan von Greenpeace. Die Umweltorganisation hat auf einem zentralen Platz vor der Messe ein großes Geländefahrzeug mit einem haushohen schwarzen CO2-Ballon im Schlepptau aufgestellt. Keine leichten Zeiten für die deutsche Autoindustrie. Auf der einen Seite muss sie Schadstoff- und Klimavorgaben einhalten und den Bau CO2-neutraler Fahrzeuge vorantreiben. Andererseits schwächt sich momentan die konjunkturelle Lage ab. Deswegen fordert der Chef des Autozulieferers Continental, Elmar Degenhardt, Schützenhilfe von politischer Seite.
Der richtige Zeitpunkt für die Entlastung von Unternehmen und Verbrauchern ist genau jetzt.
Daimler-Chef Ola Källenius spricht angesichts der Klimawende von einer Mammutaufgabe, die nur im Zusammenspiel vieler Kräfte gelingen könne. Als Einsteuerungsmittel spricht er sich für eine CO2-Steuer aus. Die kritischen Diskussionen werden die diesjährige IAA begleiten. Auch, weil sich die Ausstellung in diesem Jahr weiter verkleinert hat. Viele Aussteller wie Fiat, Peugeot, Citroën, Nissan, Tesla, Toyota und Volvo sind gar nicht mehr mit ihren Ständen vertreten. Der Aufbruch in das neue Zeitalter der Mobilität ist mit den neuen Herausforderungen auch an der geschrumpften IAA in Frankfurt abzulesen.
Und wir nehmen den Bericht von Mischa Erhardt von der Internationalen Automobilausstellung mit in den Handelssaal nach Frankfurt am Main, wo ich meine Kollegin Claudia Wehrle begrüße. Frau Wehrle, zahlreiche Ankündigungen der Autobauer und Zulieferer heute am ersten Pressetag der IAA. Bewegt das denn auch die Autoaktien?
Ob das BMW ist, Daimler oder VW, Autoaktien sind durch die Bank weg im Plus. Auch Zulieferer können zulegen bis plus 1,7%. Die Branche ist im Umbruch, ist ja eben angesprochen worden. Es geht nicht so schnell wie gedacht. Und hier an der Börse wird von daher mit großem Interesse verfolgt, mit welchen Strategien sich die Hersteller und Zulieferer für die Zukunft rüsten wollen. Die IAA ist ja so etwas wie ein Schaufenster, in dem sich die Branche vorstellt.
Ja, das wollen wir etwas vertiefen. Die große Hoffnung ist das Elektroauto. VW hat gestern Abend auf der IAA den Elektro-Mittelklassewagen ID3 präsentiert. Wie berechtigt sind denn diese Hoffnungen der Autobauer?
Ja, darauf ruhen wirklich viele Hoffnungen. Es ist einfach eine neue Antriebsform. Damit kann man die Vergangenheit gleich in mehrfacher Hinsicht hinter sich lassen. Ich habe vor der Sendung mit Jürgen Pieper über die Trends in und die künftige Bedeutung der Autobranche gesprochen. E-Mobilität, das ist ein Zukunftsthema, sagt auch Jürgen Pieper. Das gilt im Besonderen für den VW-Konzern und er nennt gleich mehrere Gründe dafür.
Ja, wegen China. Der chinesische Markt oder die chinesische Regierung hat sich ja dazu entschlossen, vor einiger Zeit sehr stark auf E-Mobilität zu setzen. Es ist der wichtigste Markt für alle und da muss man quasi mitmachen, wenn man nicht dort abgehängt werden will. Tesla hat eine gewisse Rolle gespielt als der große Pionier und als ja auch lange Zeit ein sehr hoch bewertetes Unternehmen. Das hat ja gezeigt, dass die Investoren die neuen Technologien viel mehr schätzen als die alten. Und schließlich sind das sicherlich auch die Erfahrungen von Dieselgate. Man ist als Autoindustrie, als VW unter Druck gekommen. Man ist nur noch in der Defensive jetzt über lange Zeit und um da rauszukommen, muss man, glaube ich, mit solchen neuen Botschaften, mit Zukunftsthemen kommen.
Was sind für Sie Zukunftstechnologien?
Das ist nicht zwangsweise ein batteriegetriebenes Auto, aber ich glaube, die nächsten 5 bis 10 Jahre ist es ein batteriegetriebenes Auto. Also es kann dann auch in den 30er Jahren ein Elektroantrieb plus eine Brennstoffzelle sein. Und das Zweite sind weitergehend selbst sich steuernde Autos. Ich glaube, das sich wirklich selbst fahrende Auto, das ist eher eine Fantasie, der man vielleicht vor 2, 3 Jahren stärker nachgehangen ist. Mittlerweile haben doch die meisten erkannt, dass es sehr schwer umzusetzen sein wird. Und auch die Frage wird zunehmend gestellt, ob wir das eigentlich überhaupt wollen. Aber dass Selbststeuerfähigkeiten zunehmen werden, das ist, glaube ich, unbestritten.
Noch sind 3 große Hersteller im DAX mit kontinentalen Zulieferer. Wie lange noch?
Ja, sie sind immer noch so hoch bewertet, dass keiner Gefahr läuft, in den nächsten 1 bis 2 Jahren aus dem DAX zu fallen. Und dann erwarte ich eigentlich, dass man ab 2020 eine doch gewisse Höherbewertung sogar der Autos sehen wird, weil sie eher als Zukunftsunternehmen wahrgenommen werden als in den letzten 2, 3 Jahren. Insofern sehe ich zurzeit für dieses spezielle Thema keine so große Gefahr für die Autowerte.
Die Autobranche, eine Zukunftsbranche?
Sie fangen an, sehr viel mehr zu investieren in Zukunftstechnologien als viele andere Industrien. Da sind Milliardenbeträge pro Jahr unterwegs, die auch in den Batterien selber gesteckt werden. Das Verständnis ist auch von ganz anderen Formen der Mobilität. Und ich glaube, das wird sichtbar werden, schon ein bisschen auf der IAA. Da kommen ja doch eine Reihe von neuen E-Modellen auch auf den Markt, aber viel stärker noch in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Und ich glaube, dann wird man sehen, was für eine Entwicklungspower hinter der Autoindustrie tatsächlich immer noch steckt.
Werden die Zulieferer den Herstellern den Rang ablaufen?
Es wird sehr unterschiedliche Schicksale geben. Also ich glaube, dass generell die Hersteller versuchen werden, weil es ja auch ein Arbeitsplatzproblem gibt. Elektroautos sind einfacher herzustellen. Da braucht man im Endeffekt weniger Menschen dafür. Und um nicht in eine ganz große Falle reinzulaufen, nämlich plötzlich zigtausend Mitarbeiter auf die Straße setzen zu müssen und damit auch unter ganz großem Druck der Öffentlichkeit und auch der Gewerkschaften zu geraten, wird man, glaube ich, versucht sein, mehr Aktivitäten sogar an Bord zu ziehen bei den Herstellern. Und das könnte schon auf Kosten etlicher Zulieferer gehen. Und es gibt unter den Zulieferern einige, eine Schaeffler gehört auch dazu, die eben sehr stark an der alten Technologie gehangen haben. Und diese komplette Umstellung ist schon eine Riesenherausforderung.
Wie sieht der Autokonzern der Zukunft aus?
Der Autokonzern der Zukunft hat nicht mehr unbedingt so viele Maschinenbauer an Bord wie heute. Er hat einen Vorstand, der nicht nur aus den herkömmlichen Ingenieurswissenschaften besteht oder diesen Hintergrund hat, gibt einen Großteil seines Geldes für Zukunftstechnologien aus, ist global stark, hat starke Marken. Und ja, vieles davon hat tatsächlich der VW-Konzern, etwas mehr auch als die anderen beiden großen Deutschen.
Welche Bedeutung wird die Autobranche, wenn man jetzt die gesamte Wirtschaft bei uns hierzulande anschaut, welche Bedeutung wird da die Autobranche haben?
Ich glaube, dass man sich das Umweltthema immer stärker anschauen wird. Regulatorien werden eine große Rolle spielen und werden Wachstum einschränken. Der Mensch wird in weiterentwickelten Volkswirtschaften wie Westeuropa neue Ansprüche entwickeln, wird sich ein bisschen weg vom Auto bewegen. Das gilt aber nicht unbedingt für viele Schwellenländer. Das gilt auch nicht unbedingt für Nordamerika oder China. Das heißt, diese herausragende Bedeutung, das kann man wahrscheinlich schon sagen, die es in Deutschland ja lange gespielt hat, wird es vermutlich 2030 nicht mehr ganz in dieser Form spielen.
Das sagt Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.
Ja, Frau Wähler, dann lassen Sie uns noch auf den Gesamtmarkt heute bei Ihnen in Frankfurt schauen. Der DAX konnte 4 Handelstage in Folge zulegen. Wie sieht es heute aus?
Heute fehlt zunächst ein bisschen der Schwung. Am kommenden Monat treffen sich ja die Mitglieder der Europäischen Zentralbank, um über den künftigen Kurs in Sachen Zinspolitik zu beraten. Das ist die vorletzte Sitzung, die Mario Draghi leiten wird. Dass er noch einmal die Geldpolitik lockern will, das gilt als ausgemachte Sache, weil sich das Wirtschaftswachstum hierzulande abschwächt, weil die Inflation nicht auf dem Niveau ist, wie das den Vorstellungen der Währungshüter entspricht. Die Frage ist nur, zu welchen Mitteln wird er am Donnerstag greifen? Der DAX dreht zu Mittag ins Plus, steht jetzt 0,3% höher bei 12.255 Punkten.
Ein Papier fällt heute auf Wirecard. Warum?
Die Aktien des Zahlungsdienstleisters sind 3,5% im Minus. Es gibt eine Studie zu dem Unternehmen, die gestern Abend veröffentlicht worden ist. Es hängt alles immer noch mit den angeblichen Unregelmäßigkeiten bei der Bilanzierung einer Tochtergesellschaft in Singapur zusammen. Die Aktien von Wirecard sind unter Druck geraten. Das damit einhergehende Risiko sei noch nicht komplett aus der Welt geschafft.
Dann noch der kurze Blick nach Großbritannien. Das Parlament im Zwangsurlaub, die Lage offen. Was macht das britische Pfund?
Das hat einen kleinen Teil seiner deutlichen Vortagesgewinne abgegeben. Der Euro ungefähr auf dem Niveau von gestern bei einem Dollar 10,34. Die Umlaufrendite ist gestiegen von minus 0,6 auf minus 0,58% und die Feinunze Gold aktuell 1.493,68 $.
Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehrle. Hauptthema an den Börsen waren also die Autobauer. Wir haben es eben gehört. Und je mehr die Klimaschützer mit den SUVs der Autokonzerne und den Verbrennungsmotoren überhaupt ins Gericht gehen, desto mehr steigen im übertragenen Sinne die Aktien der Deutschen Bahn. Sie ist die große Hoffnung bei der Verkehrswende in Deutschland. Heute wollte sie das auch visuell deutlich machen mit einem neuen Außendesign der ICE-Flotte. Ob die Züge dadurch pünktlicher werden, die Zukunft wird es zeigen. Mit Spannung aber wurde darauf gewartet, ob Bahnchef Lutz etwas dazu sagen würde, wie eine mögliche Mehrwertsteuersenkung bei Bahntickets bei den Kunden ankommt. Dieter Nürnberger war für den Deutschlandfunk am Gleis dabei.
Bitte die beiden Herren um Action.
Bahnchef Richard Lutz und auch Enak Ferlemann, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, mussten sich etwas anstrengen, um die Schutzfolie am ICE-Triebwagen zu entfernen. Darunter nun also statt des bisherigen roten Streifens ein grüner. In diesen Tagen startet die Deutsche Bahn eine neue Image-Kampagne und dank des veränderten Außendesigns beim ICE-Triebwagen soll das neue Unternehmensmotto »Deutschland braucht eine starke Schiene« jedem sofort ins Auge fallen, auch wenn es nur die Spitze des Zuges betrifft. Wichtiger dürfte den Fahrgästen allerdings die künftige Preisgestaltung bei den Fahrkarten sein. Und hier wollte heute der Vorstandsvorsitzende der Bahn zwar einer Entscheidung der Bundesregierung in der nächsten Woche nicht vorweggreifen, doch Richard Lutz geht davon aus, dass auch bei Fahrten über 50 Kilometer künftig nur 7% statt 19% Mehrwertsteuer gezahlt werden müssen.
Ich will aber gerne noch einmal wiederholen, dass wir den finanziellen Vorteil einer Mehrwertsteuerabsenkung im Fernverkehr selbstverständlich 1:1 an unsere Kunden weitergeben werden.
Kommt die Reduzierung, dann könnten Fernverkehrstickets rechnerisch, so die Bahn, um rund 10% billiger werden. Auch die Politik will eine stärkere Schiene. Laut Koalitionsvertrag soll die Zahl der Fahrgäste bis 2030 verdoppelt werden. Im Frühjahr musste der Bahnvorstand vor allem wegen der ungenügenden Pünktlichkeitsbilanz im Bundesverkehrsministerium zum Rapport antreten, um geplante Verbesserungen zu konkretisieren. Heute sagte der für den Bahnbereich zuständige Staatssekretär Enak Ferlemann, CDU.
Sie ist schon relativ weit gekommen, aus meiner Sicht noch nicht weit genug, wie ja die Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger ja auch noch anzeigen. Aber bei der Fahrzeugbereitstellung und anderen Themen kann die Bahn noch besser werden. Sie ist auf einem sehr, sehr guten Weg und ich glaube schon, dass sie die Ziele erreichen können.
Schon heute fahren die rund 280 ICE-Züge mit 100% Ökostrom, sagt die Bahn. Die Energiegewinnung für einen ökologischeren Schienenverkehr sei ein Kernelement der Bahnstrategie, ergänzt Ferlemann. Sein Zukunftsszenario sieht so aus.
Dass wir in wenigen Jahren es so haben werden, dass wir auf den Nahverkehrsstrecken mit wasserstoffgetriebenen Zügen fahren, mit batterieelektrischen Zügen fahren, die sich alle aus erneuerbaren Energien speisen werden. Das ist ein Ziel, was wir spätestens für das Jahr 2030 anstreben. Und dann wird die Eisenbahn der erste Verkehrsträger sein, der komplett ökologisch transportiert.
Doch bis dahin ist es noch weit, denn die in den vergangenen Jahren steigenden Fahrgastzahlen haben gezeigt, dass die Deutsche Bahn an ihre Kapazitäten stößt. Experten gehen von einem Sanierungsrückstau von etwa 55 Milliarden Euro aus. Immerhin steigen derzeit auch die Milliardenzuschüsse des Bundes, zudem aber auch die Schulden des bundeseigenen Konzerns. Weshalb auch ein Börsengang oder ein Verkauf der profitablen britischen Unternehmenstochter Arriva erwogen wird.
Dieter Nürnberger über die Bahn. Und wir machen noch mal einen Schritt zurück. Wir haben eingangs über die Herausforderungen der Autobranche anlässlich der IAA berichtet. Die zeichnet sich dadurch aus, dass sie überaus vom Export abhängig ist. Das ist der deutsche Einzelhandel nicht. Er hängt direkt ab von der Stimmung der Verbraucher in Deutschland. Und die war zuletzt eine starke Stütze für die Konjunktur. Ob das so bleibt? Dazu heute der Handelsverband Deutschland mit einer neuen Umfrage. Jörg Markstein berichtet.
Von Krisenstimmung ist bei den Verbrauchern noch nichts zu spüren. Internationale Handelskonflikte, sinkende Wirtschaftsleistung, Brexit, geopolitische Krisen interessiert die Kunden nicht, zumindest nicht beim Einkaufen. Sie geben weiter gerne Geld aus.
Verbraucher nehmen den aktuellen gesamtwirtschaftlichen Abschwung zwar zur Kenntnis, aber die Stimmung bleibt stabil. Der eigene Arbeitsplatz, steigende Einkommen wirken deutlich positiver als eben konjunkturelle Negativeffekte, die ohne Zweifel da sind. Deshalb sehen wir auch deutlich, dass die Stimmungslage im Handel sich leicht verbessert hat,
sagt Stefan Gent vom Handelsverband Deutschland. Er geht davon aus, dass in diesem Jahr für die Rekordsumme von 537 Milliarden Euro eingekauft wird. Das wären 2% mehr als im Vorjahr. Auch die Konsumforscher der GfK hatten den Verbrauchern gerade erst bescheinigt, dass sie in Shoppinglaune sind.
Aber wo Licht ist, ist auch Schatten.
Denn längst nicht alle Geschäfte sind zufrieden. Auch das kam bei der Befragung der 850 Handelsunternehmen ganz deutlich heraus. Das Geld landet immer öfter bei immer weniger Firmen. Es ist ein Trend, der sich schon länger abzeichnet. Zum einen ist es vor allem der Onlinehandel, der wächst. Um 9%, während die Läden in den Städten in diesem Jahr nur um etwas mehr als 1% zulegen. Und dazu kommt, es sind vor allem die großen Filialketten und Konzerne, die profitieren.
Wir müssen deutlich sehen, dass kleine Unternehmen zunehmend abgehängt sind von dieser gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, dass gerade die Unternehmen mit 5 bis 10 Beschäftigten ihre Lage wesentlich schlechter einschätzen gegenüber den Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten. Also hier geht wirklich die Spreizung auseinander.
Das heißt, gerade beim mittelständischen Fachhandel kommt von der Aufwärtsentwicklung wenig an. Das ist eine Gefahr für viele Fußgängerzonen und Innenstädte, denn dort wird fast jeder zweite Standort von Kleinstfirmen betrieben. Und viele von denen tun sich immer noch schwer, selbst online aktiv zu werden. 2/3 der Geschäfte verzichten darauf, im Internet zu verkaufen, haben also weder einen eigenen Shop noch verkaufen sie über Marktplätze wie Amazon, eBay oder anderen. Das, sagen die Betriebe in der anonymen Umfrage, liege unter anderem an den hohen Investitionen, aber auch an fehlendem Know-how der eigenen Leute. Und an großer Unsicherheit.
Die Hemmschwelle vieler Händler, online zu gehen, liegt eben nach dieser Umfrage deshalb so hoch, weil die Anforderungen insbesondere an den Datenschutz so hoch wahrgenommen werden, der Aufwand sehr groß ist und Rechtssicherheit gerade für kleinere Unternehmen, die keine eigene Rechtsabteilung haben, ist eine große Herausforderung.
Dabei muss ja nicht jeder Laden einen riesigen Online-Shop aufmachen, sagt Handelsfachmann Stefan Gent.
Jörg Marksteiner berichtete. Und nun geht es um 360 Milliarden Euro. Die will der Bund im kommenden Jahr ausgeben. Und mit dem entsprechenden Haushaltsentwurf beschäftigt sich heute der Bundestag. Damit beginnen die Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Weil die Einnahmen erneut den Ausgaben entsprechen, kommt auch dieser Haushalt ohne neue Schulden aus. Damit hält Deutschland seit 2014 die schwarze Null. Bundesfinanzminister Olaf Scholz verteidigte das.
Wir nutzen die geringeren Zinsaufwendungen für höhere Investitionen und eine expansive Haushaltspolitik, um die wirtschaftliche Lage in unserem Land zu stabilisieren.
Kritik kam von den verschiedenen Oppositionsparteien, die etwa mehr Investitionen forderten. Was der Haushalt zudem nicht abdeckt, sind mögliche Beschlüsse zum Klimaschutz und eine Grundrente. Wer in Deutschland eine klassische Berufsausbildung hat, dessen Beschäftigungschancen haben sich in den vergangenen 10 Jahren deutlich erhöht. Das geht aus einer OECD-Studie hervor. Die Beschäftigungsquote sei auf 84% gestiegen. Bei einem Hochschulabschluss sei die Quote mit 88% zwar höher, aber dafür unverändert. Beim Ausbau der höheren Bildung sei Deutschland auf einem guten Weg, sagte OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher im Deutschlandfunk.
Also höhere Bildung zahlt sich aus, egal ob das jetzt eine akademische Bildung ist oder eine höherwertige berufliche Ausbildung. Sie sehen, 365.000 Dollar verdient jemand mit einer solchen Ausbildung mehr, als wenn er jetzt nur eine Basisausbildung hat.
Die OECD-Studie zeigt allerdings auch, zwischen Frauen und Männern mit höherem Bildungsabschluss ist das Verdienstgefälle in Deutschland größer als im OECD-Durchschnitt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die künftige Kommission vorgestellt. Demnach bleibt Margarete Vestager EU-Wettbewerbskommissarin. Zudem soll der frühere italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni das Ressort für Wirtschaft übernehmen. Als Handelskommissar ist der Ire Phil Hogan vorgesehen. Das Führungspersonal muss noch vom EU-Parlament bestätigt werden. Wegen Cum-Ex-Aktiendeals hat die Kölner Staatsanwaltschaft erneut ermittelt. Zu Art und Ort machte sie jedoch keine Angaben. Das Handelsblatt berichtet aber, dass Geschäftsräume der Commerzbank in Frankfurt am Main durchsucht worden seien. Die Bank erklärte, man äußere sich nicht zu laufenden Ermittlungen. Die US-Justiz verstärkt ihr Vorgehen gegen die großen Digitalkonzerne wegen möglicher Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht. Fast alle Bundesstaaten kündigten eine Überprüfung von Google an. Es geht darum, ob Google seine Marktmacht zu Lasten von Kunden oder Wettbewerbern ausnutzt.
Die Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich, vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Gut gemeint, aber nicht wirklich zielführend. So lautet kurz gefasst das Urteil der Kommentatoren über das neue staatliche Textilsiegel, den grünen Knopf.
Der Tagesspiegel aus Berlin erklärt: Der grüne Knopf soll Produkte auszeichnen, die fair und ökologisch gefärbt, gebleicht und gefertigt wurden und dafür bereits andere Siegel erhalten haben. Es wird also in erster Linie geprüft und zertifiziert, was schon einmal zertifiziert und geprüft wurde. Es sollte eigentlich nicht darum gehen, noch ein Bündnis für die Guten zu schaffen. Wer dagegen nach dem Grundsatz wirtschaftet, alles so günstig wie möglich anbieten zu wollen, muss die Preise drücken. Das wirkt sich nicht nur auf die Qualität des Kleidungsstücks, sondern auch darauf aus, wie mit Abfällen, Abwässern und Arbeitskräften umgegangen wird. Um das zu ändern, bräuchte es gesetzliche Regeln. Immerhin garantiere das neue Siegel die Einhaltung wichtiger Mindeststandards, meinen die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Auch der grüne Knopf deckt im Moment nur einen Teil der Lieferkette ab. Doch besser ein Siegel, das noch Raum für Verbesserungen bietet, als gar keines. Allein schon die Diskussion um die Kriterien schärft das Bewusstsein für die Sache. Der grüne Knopf ist deshalb ein wichtiger Schritt auf einem Weg, der noch lang und steinig ist. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz sieht vor allem die Kunden in der Pflicht. Solange sie überwiegend zu geringstmöglichen Preisen kaufen wollen, solange werden die meisten Produzenten und Händler nahezu alles tun, ihre Kosten zu senken, um billigen Wein, billige Eier, billiges Fleisch und eben auch billige Textilien feilzuhalten. Dann darf sich niemand wundern über Kükenschreddern oder Kinderarbeit in Bangladesch. Boshaft formuliert, jede Gesellschaft bekommt das Warensortiment, das sie verdient. Veränderung ist möglich. Sie muss in den Köpfen der Käufer beginnen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schließlich ärgert sich über die Wiedereinführung der Meisterpflicht in 12 Handwerksberufen. Wieder verliert Deutschland ein Stück Marktoffenheit. Dazu braucht es gar nicht den Protektionismus eines Präsidenten Trump. Das schafft die Große Koalition auch alleine. Wettbewerbsfreundlichere Wege haben CDU, CSU und SPD nicht ernsthaft erwogen. Sie sehen nur die Chance, gut Wetter zu machen in einem Teil des Mittelstands, dem sie mit Steuern, Abgaben und Bürokratie viel zumuten.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten dann hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Claudia Hennen. Ein Thema dann der Prozessauftakt gegen mutmaßliche IS-Terroristin in Düsseldorf.